Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Der rumänische Präsident Nicu Ciordan erwartet die Vorsitzenden der ehemaligen Regierungskoalition PSD, PNL, USR und UDMR zu weiteren Gesprächen in Bukarest. Ziel ist eine politische Vereinbarung zur Unterstützung einer neuen Regierung. Bei den Verhandlungen am Vortag konnte jedoch noch keine Einigung erzielt werden. PSD-Chef Sorin Grindanu erklärte dennoch, dass erste Fortschritte erreicht wurden. Demnach hätten sich die Parteien auf die Grundprinzipien eines politischen Abkommens verständigt. Im Mittelpunkt stehen die makroökonomischen Ziele Rumäniens, der nationale Aufbau- und Resilienzplan, der OECD-Beitritt sowie das europäische Safe-Programm. Offen bleiben weiterhin die Regierungsform und die Frage, wer das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen soll. Die Sozialdemokraten haben von den Grünen nominiert. Die USR lehnt jedoch eine reine PSD-Regierung ab und bevorzugt ein Rotationsmodell. Dieses sieht vor, dass zunächst eine Regierung aus PNL, USR und UDMR gebildet wird, die von der PSD unterstützt wird. Im kommenden Jahr würden die drei Parteien im Gegenzug eine von der PSD geführte Regierung mittragen. Sowohl die PSD als auch Präsident Nicu Ciordan haben diesen Vorschlag jedoch zurückgewiesen. Unterdessen haben die Liberalen den Europaabgeordneten Sigfrid Murechan, stellvertretender Vorsitzenden der PNL und der Europäischen Volkspartei, als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird von USR und UDMR unterstützt. Das rumänische Haushaltsdefizit hat sich in den ersten Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu halbiert. Es liegt derzeit bei 1,75% des Bruttoinlandsprodukts, nachdem es im vergangenen Jahr noch 3,35% betragen hatte. Das teilte das Finanzministerium mit. Die Staatseinnahmen stiegen um 9,2%. Ausschlaggebend waren vor allem höhere Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, den Steuern und den Sozialversicherungsbeiträgen. Gleichzeitig gingen die Staatsausgaben um 1,5% zurück. Der Finanzminister Alexandru Nazare erklärte auf Facebook, dass in den kommenden Wochen Gespräche mit internationalen Ratingagenturen stattfinden werden. Die aktuellen Haushaltszahlen seien ein wichtiges Argument dafür, dass Rumänien seinen Kurs der Haushaltskonsolidierung fortsetzen könne. Mit der Europäischen Kommission hat sich Rumänien auf ein Haushaltsdefizit von 6,2% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahresende verständigt. Der nächste Gipfel der NATO-Ostflanke wird in Rumänien stattfinden. Das kündigte Präsident Nicu Ciordan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Staats- und Regierungschef an, die am Donnerstag am Treffen des Formats im polnischen Danzig teilgenommen hatten. Im Mittelpunkt der Beratungen standen die sicherheitspolitischen Herausforderungen an der Ostflanke des Mittelmeers. Zudem wurden die wichtigsten Themen festgelegt, die beim NATO-Gipfel Anfang kommenden Monats in Ankara auf der Tagesordnung stehen sollen. Präsident Nico Jordan betonte, dass sich Rumänien insbesondere für eine stärkere Berücksichtigung der südlichen Ostflanke und der strategischen Bedeutung des Schwarzen Meeres einsetzen werde. Am Rande des Treffens zeichnete der rumänische Präsident den ehemaligen polnischen Staatspräsidenten und Bürgerrechtler Lech Walesa mit dem Nationalorden Rumäniens im Großkreuz aus. Rumänien feierte am Freitag den Tag der Nationalflagge. In Bukarest wurde der Feiertag mit einer feierlichen Zeremonie auf dem Piazza Tricolorului begangen. Zeremonien fanden am Freitag auch in den Garnisonsstädten im ganzen Land statt. Die Soldaten des Teams Invictus Rumänien begangen den Tag mit einer Besteigung des Parangul Mare. Treffpunkt der Aktion war das Entfalten einer 100 Meter langen Nationalflagge des Soldaten Invictus, Freiwillige und Zivilisten als Symbol für den nationalen Zusammenhalt. Das waren die Meldungen bei Radio Rumänien International.
Mit einem aktuellen Beitrag von Roxana Vasile geht es nun weiter im deutschsprachigen Programm von Radio Rumänien International. Der nächste Gipfel der NATO-Ostflanke wird von Rumänien aufgerichtet. Das teilte Präsident Nico Jordan in einer gemeinsamen Presseerklärung mit, die zum Abschluss eines Treffens in diesem Format im polnischen Gdansk ausgesendet wurde. Zum Thema Sicherheit in der Region und der Rolle Rumäniens hieß es darin, dass die Teilnehmer Russland als kollektive Bedrohung für ihre Länder erkennen und eine Botschaft der Solidarität an die Ukraine vermitteln. Die Unterstützung für die Ukraine in einem Krieg, in dem sich das Land zur gleichen Zeit wie Europa verteidigt, werde fortgesetzt, heißt es weiter in der Erklärung. Die gleiche Einstellung teilen die Staats- und Regierungschefs der Länder an der Ostflanke auch im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der NATO. Dieses müsse in der Frage der Verteidigung Europas komplementär sein. Man habe auch die Notwendigkeit verstärkter Aufgaben für militärische Ausrüstung erkannt, so die Gipfelteilnehmer. Zu den Zielen der Veranstaltung, deren Format vor 6 Monaten in Helsinki ins Leben gerufen wurde, sagte Präsident Nico Jordan.
Das Ziel
war es, die Solidarität untereinander zu bekräftigen. Wer sind die Länder, die dem Krieg am nächsten stehen und am stärksten von Russland bedroht werden, wie man es an den letzten Ereignissen nicht nur in Rumänien ablesen kann? Zusammen stehen wir für eine bestmögliche Zusammenarbeit zwischen NATO und EU. Beim NATO-Gipfel in Ankara werden unsere Länder ihre Sicherheitsaufgaben vorlegen, wie wir vor einem Jahr in Den Haag festgelegt haben.
Securitate, așa cum ne-am asumat în urmă cu un an la Haga.
Präsident Nico Jordan erwähnte auch die unmittelbaren Ziele Rumäniens, ausgehend von dem Stellenwert des Schwarzen Meeres und der Südostflanke der NATO. Wir haben erneut auf der Bedeutung des Hubs am Schwarzen Meer bestanden, in dessen Richtung wir mit Bulgarien Fortschritte gemacht haben. Sehr wichtig für Rumänien und Europa gleichermaßen, denn es geht um effektive Freiheit für die Seefahrt im Schwarzen Meer und somit um den Wirtschaftsaustausch mit dem Kaukasus. Wir stecken in einer Energiekrise und dieses Gebiet kann Energie für Europa liefern.
Pentru Europa un furnizor de energie.
Nicht zuletzt ging es in Polen um die Rüstungsprojekte im laufenden und zukünftigen Haushaltsrahmen. 130 Milliarden Euro sollen für Militärausstattung und Mobilität ausgegeben werden, wie Präsident Nico Jordan klarstellte. Polens Premierminister Donald Tusk zeigte, dass sein Land seit Jahren will, dass die Verteidigung der Ostflanke als gemeinsame Verantwortung der gesamten Europäischen Union wahrgenommen wird. Aus genau diesem Grund war auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Gipfel in Gdansk zugegen. Litauens Präsident Gitanas Nausėda forderte seinerseits, dass vom NATO-Gipfel in Ankara eine gemeinsame Botschaft ausgeht,
nämlich dass im Kontext des Krieges in der Ukraine ein starkes Engagement der Länder an der Ostflanke absolut notwendig ist.
Zum zweiten Hintergrundbericht im Funkjournal von Radio Rumänien International. Der Chefvolkswirt der rumänischen Nationalbank, Valentin Laza, hat gewarnt, dass Rumänien derzeit sowohl die höchste Inflationsrate als auch das größte Haushaltsdefizit in der Europäischen Union aufweist. Zudem werde die Staatsverschuldung noch in diesem Jahr die Marke von 60% des Bruttoinlandsprodukts überschreiten. Dies könne das Länderrating gefährden. Bogdan Matej hat die jüngsten Äußerungen der Finanzexperten zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Dorczewsko mit der deutschen Fassung seines Berichts. Mit einer Inflationsrate von 9,7% und einem Haushaltsdefizit von 7,9% Ende vergangenen Jahres bestehe jederzeit das Risiko, dass Rumänien auf den Status nicht investitionswürdig herabgestuft werde. Dies könnte den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten erschweren und einschneidende Auswirkungen auf den Lebensstandard haben, erklärte der Zentralbankexperte auf einer Konferenz der Vereinigung der Finanz- und Bankanalysten in Bukarest. Laza sprach sich für einen parteiübergreifenden wirtschaftspolitischen Pakt aus, der künftige Regierungen verpflichten soll, festgelegte Grenzen bei zentralen makroökonomischen Kennzahlen einzuhalten. Dazu gehörten Zielwerte für Inflation, Haushaltsdefizit und Wirtschaftswachstum, die unabhängig von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung verbindlich gelten sollen. Die Äußerungen fallen in einer Phase politischer Unsicherheit. Nach dem Sturz der Regierung unter dem liberalen Ministerpräsidenten Ilir Bolojan durch ein Misstrauensvotum am 5. Mai verfügt Rumänien derzeit nur über eine geschäftsführende Regierung. Der amtierende Finanzminister Alexandru Nazare verweist unterdessen auf positive Entwicklungen. Nach seinen Angaben ist das Haushaltsdefizit in den ersten 5 Monaten des Jahres auf 1,75% des Bruttoinlandsprodukts gesunken, nachdem er im Vergleichszeitraum 2025 noch bei 3,35% gelegen hatte. Nazarem erklärte zudem, dass in den kommenden Wochen Gespräche mit den internationalen Ratingagenturen stattfinden werden. Die aktuelle Entwicklung der Staatsfinanzen solle belegen, dass Rumänien seinen Kurs der Haushaltskonsolidierung fortsetzen könne. Auch der Wirtschaftsberater Adrian Negrescu bewertet den Rückgang des Haushaltsdefizits als positives Signal mit Blick auf die im Juli anstehenden Gespräche mit den Ratingagenturen. Gleichzeitig warnt er jedoch, dass die anhaltende politische Unsicherheit das Bild eines instabilen Landes vermittle und der Defizitrückgang allein nicht ausreiche. Nur durch eine wirksamere Bekämpfung der Steuerhinterziehung und eine Ausweitung der Steuerbasis könne Rumänien seine schwierige finanzielle Lage nachhaltig überwinden.
Thank you.
Von Radio Rumänien International hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Elane Gucci war eine der konsequentesten Stimmen für die rechtliche und gesellschaftliche Emanzipation der Frau im modernen Rumänien. Als erste zugelassene Anwältin des Landes verband sie juristische Expertise mit einem klaren politischen Bewusstsein für soziale Ungleichheit und strukturelle Diskriminierung. Ihr Lebensweg ist kein Beispiel sentimentaler Zitat, sondern Ausdruck einer rationalen, durchdachten Strategie, mit der sie bestehende Institutionen zur Veränderung zwang. Geboren 1876 in Jasch in einer Familie, die zur geistigen Elite des 19. Jahrhunderts gehörte, erhielt Negruzzi Zugang zu Bildung und intellektuellem Austausch, die der Frauen ihrer Zeit selten möglich war. Ihr Vater Leon Negruzzi und ihr Onkel, der Schriftsteller Jakob Negruzzi, gehörten zum Kreis der Junina, einem Forum für Literatur und politische Reform. In dieser Atmosphäre entwickelte La Negruzzi früh ein Bewusstsein für Sprache, Macht und gesellschaftliche Hierarchie,
und die Überzeugung, dass rechtliche Strukturen der zentrale Ort sozialer Auseinandersetzung sind. Ihr Jurastudium an der Universität Jas war eine bewusste Grenzüberschreitung. Frauen waren im akademischen und juristischen Bereich weder vorgesehen noch willkommen. Nach dem Studienabschluss weigerte ihr die Anwaltskammer die Zulassung mit der Begründung, dass das Gesetz Frauen von dieser Tätigkeit ausschließe. Sie reagierte nicht mit öffentlicher Empörung, sondern mit juristischen Mitteln, Eingaben, Beschwerden, Präzedenzfälle. Erst 1920 wurde sie schließlich aufgenommen, ein Datum, das weniger Triumph als juristischer Wendepunkt war. In der Kanzlei und vor Gericht arbeitete Negruzzi vor allem in Fällen, die Frauenkinder und Arbeiterinnen betrafen. Ihr Interesse galt nicht der Wohltätigkeit, sondern der Gerechtigkeit als Rechtsprinzip. Sie argumentierte, dass soziale Benachteiligung nicht durch moralische Appelle, sondern nur durch rechtliche Reformen zu beseitigen sei. Ihr professionelles Auftreten, sachlich, präzise, ohne Pathos, irritierte viele ihrer männlichen Kollegen, die an die rhetorische Überlegenheit des Patriarchats gewöhnt waren. Parallel dazu beteiligte sie sich am Aufbau einer organisierten Frauenbewegung. 1980 war sie Mitbegründerin des Verbands für zivile und politische Emanzipation der rumänischen Frau, einer Vereinigung, die das Frauenwahlrecht und den Zugang zu höheren Bildungsinstitutionen forderte. Die Arbeit dieser Gruppe blieb nicht im Bereich symbolischer Proteste. Sie erstellte Studien über Bildungsstatistiken, führte rechtliche Analysen und lobbyierte in Ministerien. Negruzzi verstand Emanzipation als administrative und legislative Aufgabe, nicht als moralisches Anliegen. Ihre politische Tätigkeit in der Nationalen Bauernpartei ab den 1920er Jahren war eine logische Fortsetzung ihres juristischen Engagements. Sie plädierte für eine Modernisierung des rumänischen Rechtswesens, für einheitliche Regelungen im Familienrecht und für die Integration sozialer Fürsorge in den Staatsapparat. Ihre Reden waren analytisch, ihr Ton nüchtern, ihre Positionen kompromisslos. Die Verbindung von juristischer Argumentation und sozialer Analyse verlieh ihr in politischen Kreisen Autorität, aber auch Misstrauen, insbesondere in einer Zeit, in der Frauen im öffentlichen Raum als Ausnahme galten. In den letzten Jahren ihres Lebens zog sie sich zunehmend aus der Politik zurück, blieb aber als Anwältin und Beraterin aktiv. Die politische Instabilität der 1940er Jahre und der autoritäre Druck der neuen Regime ließen keinen Raum mehr für die liberalen Reformprojekte, an die sie geglaubt hatte. Dennoch blieb ihr Einfluss spürbar. Viele ihrer früheren Forderungen, das Wahlrecht der Frauen, die Gleichberechtigung im Bildungswesen, der Schutz am Arbeitsplatz, wurden später gesetzlich verankert. Ella Negruzzi starb 1948 in Bukarest. Sie hinterließ keine Denkschriften und keine Selbstdarstellung. Ihr Werk besteht aus Gesetzen, Verhandlungen und Entscheidungen, aus Akten, nicht aus Symbolen. In einer Gesellschaft, die weibliche Präsenz im öffentlichen Leben lange als Anomalie betrachtete, formulierte sie eine Sprache der juristischen Klarheit und institutionellen Logik, die der Emanzipation eine dauerhafte Form gab. deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.